Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcast-Formats Logistik auf den Punkt im Jahr 2025. Ich heiße Christoph Tripp und habe die Freude, Sie durch diesen Podcast navigieren zu dürfen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissenschaftliche und marktorientierte Studien gibt es im Logistikbereich mittlerweile sehr viele. Bis zum Ende des letzten Jahres gab es aber noch keine Studie, die sich spezifisch und explizit mit den Herausforderungen im Stückgutmarkt beschäftigt. Warum bis Ende 2024? Weil dann der erste Stückgutreport von NG Network erschienen ist. Ein kompaktes, komprimiertes Werk. Auf 34 Seiten werden die wesentlichen Herausforderungen der Stückgutlogistik heute und in Zukunft dargestellt. Wir wollen uns heute intensiver damit beschäftigen. Zur Unterstützung habe ich mir einen Stammgast und einen Premierengast eingeladen. Zunächst zum Stammgast. Ich freue mich, dass ich Stefan Opel, Geschäftsführer der Stückgutkooperation NG Network, wieder im Podcast begrüßen darf. Stefan, du hilfst mir bei der Einordnung kritischen Reflexion der Studienergebnisse. Schön, dass du wieder dabei bist.
Christoph, ich grüße dich. Hallo Lukas, freue mich, dass du dabei bist.
Ja, Stichwort Lukas. Ich begrüße Lukas Geipert in unserer Runde. Lukas ist Projekt- und Market Research Manager bei der Strategie- und Kommunikationsagentur Meinblick. Lukas ist, kann man schon so sagen, einer der Macher des Stückgutreports im Hintergrund. Er kann uns intensiver von der methodischen Vorgehensweise und auch den zentralen Ergebnissen berichten. Lieber Lukas, herzlich willkommen und schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, mit dabei zu sein. Bin der Lukas Geipert, 34 Jahre alt aus Darmstadt, arbeite jetzt seit über 6 Jahren bei der Agentur Meinblick in Frankfurt am Main. Ja, wie schon von dir erwähnt, Meinblick ist eine Agentur für Strategie und Kommunikation. Wir haben den Fokus auf den Wirtschaftszweig Logistik, sprich Großteil unserer Kunden sind B2B-Kunden und stammen halt ebenfalls aus dem Logistikumfeld. Ich selbst betreue bei uns die Themen rund um Marktforschung und Analysen, hat ganz einfach den Grund, da ich mal Wirtschaftspsychologie auch in Darmstadt studiert habe und hier während dem Studium schon meinen Fokus auf die Marktforschung gelegt habe. Zunächst qualitativ, inzwischen ist es eine Kombination aus qualitativer und quantitativer Forschung. Genau, und für den Stückgutreport 2024 von NG Network durfte ich die Marktanalyse methodisch begleiten und aufsetzen.
Freue mich. Jawohl, super. Sehr cool, kommen wir vielleicht gleich nochmal genau drauf, was du da gemacht hast sozusagen. Das ist ja immer, man sieht am Ende das, ich sag mal, Endergebnis. Das sind in dem Fall 34 Seiten, die bedruckt sind mit kompaktem Content. Aber das, was dann dahinter steht und was vorher gemacht werden musste und auch sauber gemacht werden musste, das sieht man da manchmal nicht sofort. Stefan, ich möchte mit dir anfangen. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, ihr habt euch dieses Themas Stückgut in Form des Stückgutreportes angenommen, habt es Ende des letzten Jahres dann entsprechend auch im Markt publiziert. Und jetzt kann man sich ja schon die Frage stellen, warum beschäftigt sich jetzt eine Stückgutkooperation wie NG Network mit starken mittelständischen Gesellschaftern und starken mittelständischen Partnern? Warum fühlt ihr euch denn jetzt sozusagen in der Lage und in der Position, dass ihr meint, ihr müsst einen Stückgutreport veröffentlichen? Und was ist eure Motivation, euer Antrieb dahinter gewesen?
Wir sind auf die Idee gekommen, weil wir mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen das Thema Stückgut in den letzten Monaten diskutiert haben. Wir haben festgestellt, dass Märkte sich verändern. Wir haben auch festgestellt, dass aufgrund der wirtschaftlichen Flaute 23, 24 auch der Mittelstand ein Stück weit sich verändert hat. Und wir haben einfach gesagt, aufgrund unserer Strukturen mit den großen Gesellschaftern, für die das Thema Stückgut eine wesentliche und entscheidende Rolle auch für die anderen logistischen Tätigkeiten spielt, wollen wir uns einfach ein Stück weit näher damit beschäftigen. Das heißt, für uns war wichtig, und du hast es vorhin anmoderiert, und deshalb auch das Ganze gemeinsam mit meinem Blick aufgezogen, professionell aufgezogen. Und wie gesagt, du hast es vorhin anmoderiert. Für uns hat sich einfach die Frage gestellt, was passiert im Bereich Stückgut aktuell, was passiert im Bereich Stückgut in den nächsten Jahren, was sind die Themen, mit denen die Menschen, die dort arbeiten, aber auch auf Kundenseite sich beschäftigen. Und wir wollten einfach versuchen, eine möglichst objektive Perspektive auf den Stückgutbereich zu werfen. Das heißt, für uns auch gewisse Themen zu platzieren, von denen wir überzeugt waren, dass sie eine besondere Rolle im Bereich Stückgut spielen, wie zum Beispiel das Thema Fachkräftemangel, das Thema Mengenentwicklung, Veränderung der Märkte, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, alternative Antriebe, also auch Dinge, die es noch nicht so lange in der Diskussion gibt, mit denen wir uns aber alle beschäftigen müssen, mit denen sich aber viele vielleicht noch gar nicht so beschäftigt haben oder auch beschäftigen können. Wir kommen nachher noch drauf. Das Ganze haben wir unterfüttert mit einer qualitativen und auch einer quantitativen Marktanalyse, qualitativ wirklich mit Entscheidern von 190 Kunden unserer Gesellschafter, unterschiedlichste Unternehmengrößen, aber auch nochmals unterfüttert mit neutralen Beiträgen von Expertinnen aus der Wirtschaft, also sprich aus dem Markt und auch aus der Wissenschaft, um wirklich ein vollumfängliches Bild hier zu generieren.
Also ein Stück weit auch so eine Art Orientierung, die ihr geben wollt, gerade in den Zeiten, wo über so viele unterschiedliche Themen gesprochen wird und gefühlt irgendwie jede Woche was Neues, sozusagen eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, ne? Wenn man es mal so salopp formulieren darf.
So ist es, jede Woche wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, ja. Und wir haben uns auch selbst die Frage gestellt, wo stehen wir denn? Sind wir mit unseren Themen, die wir bearbeiten, richtig unterwegs oder laufen wir vielleicht links oder rechts irgendwo vollkommen vorbei?
Ja, sehr gut. Jetzt, Stefan, hast du gerade gesagt, Umfrage, das ist ja auch mal so eine Sache, qualitative, quantitative Grundlage schaffen an Daten. Das Beste ist natürlich immer, wenn man mit Primärdaten arbeitet, also Daten, die man irgendwie selber erhoben hat, ne? Die kann man dann auch mengenmäßig ein Stück weit natürlich skalieren. Lukas, jetzt war das vermutlich eines der Themen, die dann bei Mindblick, insbesondere bei dir, dann gelandet sind. Kannst du uns ein bisschen was sagen, wie die Umfrage, wie ihr die gestaltet habt, also methodisch durchgeführt habt, wie ihr die sozusagen aufgebaut habt, dass man das vielleicht nochmal ein bisschen besser versteht, wie was so hinter dem Vorhang einer solchen Studie passiert?
Absolut. Ja, genau. Also wir sind vor allem, was das Methodische angeht, dann zum Einsatz gekommen, haben natürlich in enger Zusammenarbeit mit NG Network die Umfrage vom Ursprung aus quasi entwickelt und haben dann die Durchführung, wie schon gesagt, sowie auch die Auswertung dann betreut. Neben den thematischen Schwerpunkten rund um den Stückgutmarkt, die wir natürlich gemeinsam mit NG Network erarbeitet haben, lag der Fokus für uns vor allem ganz klar darauf, das Ganze methodisch korrekt aufzusetzen, um im Nachgang natürlich dann auch aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, und das Ziel war natürlich, fundierte Insights für den Report liefern zu können, und ich glaube, das ist uns auch sehr gut gelungen. Ich werde das Ganze gern mal kurz skizzieren, werde mich da an das Wesentliche halten, auf das Wesentliche beschränken, um den Rahmen des Podcasts jetzt hier damit nicht zu sprengen. Es ist so, dass wir allgemein zu Beginn jeder Analyse, zu Beginn jeder Forschung uns immer mit dem Thema Forschungsintention beschäftigen, sprich wir stellen uns die Frage, wieso, weshalb, warum sollen wir in dem Fall jetzt die Befragung durchführen, was wollen wir erreichen, was wollen wir erfahren? In unserem Fall, Stefan Opel hat es eben schon ganz gut skizziert, ging es vor allem darum, einen Realitätsabgleich quasi zwischen den Erfahrungen und den Erkenntnissen und auch der Expertise von NG Network und auch dem deutschen Stückgutmarkt zu erreichen. Sprich, wir haben quasi eine Marktanalyse angestellt und damit das Einfangen und das Abbilden von Marktperspektive angestrebt. Mhm. Genau, daraus haben wir dann Forschungsleitfragen entwickelt, die uns einfach dabei helfen, die Themen für die Umfrage zu fokussieren und das Ganze ein bisschen zu rahmen, ein bisschen Struktur zu geben. Speziell für den Stückgutreport 2024 haben wir vier Themenschwerpunkte gesetzt. Das waren die Themen Fachkräftemangel, Digitalisierung, Mengenentwicklung und auch Nachhaltigkeit. Ja, die Leitfragen haben uns dann ermöglicht, sowohl den Status quo abzubilden, als auch einen Blick in die Zukunft zu machen. Das heißt, wir haben die Befragten auch gefragt, wie sehen die Themen denn in der Zukunft aus? Was ist denn die Prognose bezüglich dieser Themen? Wir haben außerdem die Möglichkeit genutzt, eben die Reaktion des Marktes auf die Themen zu erfassen. Zusammengefasst ist es so, dass wir quasi drei Dimensionen eingefangen haben. Wir haben die gegenwärtige Situation betrachtet, sprich den Status quo quasi. Wir haben den Blick in die Zukunft gerichtet, sprich Prognosen auf die Entwicklung der Themen eingefangen. Und wir haben geschaut, wie reagiert der Stückgutmarkt bei den einzelnen Themen. So on top haben wir auch hinten raus nochmal das Thema Kosten mit eingebunden, haben die Investitionsbereitschaft der Befragten in Bezug auf die einzelnen Themen abgefragt.
Vielleicht nochmal, muss ich einmal zwischengrätschen, ja, sozusagen, weil du sagst, abgefragt, habt ihr das schriftlich gemacht oder habt ihr das über direkte Interviews gemacht? Wie war die Art und Weise eben der Abfrage der Daten?
Ja, also in dem Fall haben wir das Ganze über einen Online-Fragebogen gemacht, sprich die Teilnehmenden hatten dann die Möglichkeit, über einen Link ganz einfach teilzunehmen, egal ob über Desktop oder über Handy, und konnten sich da relativ unkompliziert durchklicken. Genau, wir haben, was die Fragetypen angeht, so einen kleinen Mix mit eingebaut. Das heißt, wir haben sowohl Multiple-Choice-Fragen, wie man sie kennt, als auch Skalenabfragen, aber, und das war uns auch ganz wichtig, um ein bisschen einen qualitativen Charakter mit reinzukriegen, haben auch die Möglichkeit gegeben, auf Freitextfeldern eben außerhalb dieses Fragekonstrukts quasi die Meinung nochmal einzufangen der Befragten. Genau.
Okay, also das hört sich so ein bisschen so an, wenn ich das so sagen darf, wie das, was ich so erwarte von meinen Studierenden, wenn sie Umfragen beispielsweise machen für Bachelor- und Masterarbeiten, ne? Da ist das, was
Genau.
du jetzt geschrieben hast, quasi so ein bisschen das Playbook, würde ich mal sagen. Ist sehr schön, okay. Was war am Ende, wie viele Auswertungen habt ihr bekommen? Wie war die Bereitschaft, das Feedback der Leute? Weil so, sag mal, Geschäftsführer, Manager, führende Angestellte kriegen ja doch sehr viele Umfragen. Und
Absolut.
haben wenig Zeit und dann auch wirklich zu sagen, okay, da mache ich jetzt mit und vor allen Dingen auch, das mache ich von Anfang bis Ende. Wie ist da eure Erfahrung gewesen?
Ja, vielleicht in dem Zusammenhang wichtig, sich nochmal das Thema Zielgruppe und Stichprobendefinition anzuschauen, was natürlich ganz wichtig ist. Wir haben eben über die Forschungsintention gesprochen und da muss man natürlich auch gucken, wen befrage ich jetzt eben, um diese Forschungsintention am Ende des Tages auch zu erfüllen und wie wir schon gesagt haben, die Marktperspektive bestmöglich abzubilden. Es ist so, dass wir Stückgutkunden der Gesellschafter bzw. Verlader als Dialoggruppe festgelegt haben und befragt wurden vor allem Logistik, Versand und Lagerleiter bzw. Leiterinnen. Genau, das waren für uns so die Zielgruppe, die wir befragt haben. Als Ergebnis, da waren wir auch sehr zufrieden mit, zusammengefasst haben wir insgesamt 191 Experten befragt und 191 Personen haben diese Umfrage auch vollständig ausgefüllt und uns da unterstützt. Es ist so, dass, um die Zielgruppe ein bisschen besser einordnen zu können, dass 60% dieser Befragten eine Leitungsfunktion zum Zeitpunkt der Umfrage hatten. Die restlichen 40% waren im operativen bzw. kaufmännischen Bereich tätig. Wir haben noch einen weiteren Parameter hinzugezogen, um später, und da werden wir bei den Ergebnissen auch nochmal drauf sprechen, zu sprechen kommen. Wir haben noch die Unternehmensgröße abgefragt, um da zu schauen, sind die in größeren Unternehmen tätig, in kleineren Unternehmen. Und da waren wir auch relativ ausgewogen aufgestellt, um das mal in Zahlen auszudrücken. 57% der Befragten arbeiteten in Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitenden und dementsprechend 40% der Befragten in größeren Unternehmen, sprich Unternehmen über 100 Mitarbeitenden.
Aber fast Parität, ja. Also
Absolut,
richtig,
absolut.
okay. Ja, sehr schön. Also das ist ja schon mal eine, ich sag mal, eine gewaltige Anzahl an Rückantworten, ne? Also meistens hat man ja mit den, ich sag mal, Antwortquoten dann doch deutlich zu kämpfen und muss nochmal nachsteuern. Wenn man jetzt mal, du hast vorhin gesagt, vier Bereiche, die sozusagen zentral sind. Ne, du hast ja das Thema Fachkräftemangel angesprochen, Digitalisierung, Mengenentwicklung, ist natürlich sehr wichtiges und das Thema Nachhaltigkeit. Wenn wir jetzt mal beim Thema ökologische Nachhaltigkeit bleiben, was sind da, kann man das sozusagen versuchen zusammenzufassen? Was sind so die drei, vier Kernerkenntnisse, die ihr jetzt aus der Studie und Abfrage mitgenommen habt?
Ja, auch für das spannende Thema Nachhaltigkeit haben wir die besagten Dimensionen, die ich gerade erwähnt hatte zu Beginn, was die Methodik angeht, abgefragt. Wenn wir da einen Blick auf die Bewertung des Status quo beim Thema Nachhaltigkeit werfen, ist Nachhaltigkeit für die Befragten ein sehr, sehr wichtiges Thema, also mit hoher Relevanz, vor allem für die strategische und operativen Prozesse im Unternehmen. Aber auch wenn der Blick in die Zukunft gerichtet wird, ist für die Befragten und laut Umfrageergebnis Nachhaltigkeit ein Thema, was weiterhin auch an Bedeutung gewinnt. Wenn man sich außerdem die Auswertung anschaut, und ich hatte eingangs ja schon erwähnt, dass wir auch die Unternehmensgröße als Parameter mit einbezogen haben, wird hier auch deutlich mit den Umfrageergebnissen, dass die Unternehmensgröße Einfluss hat. Das heißt, für größere Unternehmen über 100 Mitarbeitende hat Nachhaltigkeit derzeit, aber auch perspektivisch höhere Relevanz dargestellt als für mittelgroße oder kleinere Unternehmen. Das ist eine wichtige Erkenntnis gewesen.
Stefan, finde ich überraschend, was sozusagen da jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit an zentralen Ergebnissen rausgekommen ist, insbesondere der Unterschied in der Sichtweise der Unternehmensgröße, oder war das zu erwarten?
Wir waren uns nicht ganz sicher. Wir haben damit gerechnet, dass die großen Unternehmen da einen ganz anderen Fokus auf dieses Thema legen, weil wir selbst als Netzwerk mit großen Gesellschaftern relativ tief drinstecken. Also das heißt, die Relevanz bei großen Unternehmen ist einfach deutlich stärker. Das Gleiche konnte man aber auch im Bereich der Digitalisierung feststellen. Also wir müssen dazu sagen, Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung funktioniert nicht. Da gibt es gewisse Abhängigkeiten und das sind wesentliche Abhängigkeiten. Aber wenn man sich das Thema ökologische Nachhaltigkeit anschaut und die einzelnen Ebenen betrachtet, die dort bespielt werden, einmal das Thema Emissionsdatentransparenz, du sprachst vorhin schon über Primärdaten, die auch hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen, auf der anderen Seite, und das sehen wir jetzt als Netzwerk auch, einen gesamtheitlichen Carbon Footprint für ein Netzwerk darzustellen, diesen auszuarbeiten, wirklich auch einen Rahmen zu stecken, der uns sowohl als Netzwerk in die Lage versetzt, das nach außen zu kommunizieren, trotzdem aber auch dann über die Datentransparenz zu den Gesellschaften zu kommunizieren, bis zum Endkunden, also wirklich den Datenaustausch auf dieser Ebene in einer sehr, sehr guten Qualität darzustellen. Das ist ein zweites großes Thema, was viele kleinere Unternehmen so nicht schaffen können. Das ist mit viel Aufwand, mit Kosten verbunden. Du brauchst in aller Regel auch ein Stück weit externe Unterstützung. Und dazu kommt, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentliches Thema für die Zukunft, mal ganz unabhängig von der Thematik CSRD, wo man ja auch auf EU-Ebene im Moment diskutiert, wie wird dieses Thema jetzt getrieben? Gibt es da möglicherweise noch Verschiebungen? Aber ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, wie werde ich denn überhaupt grün als Dienstleister? Für uns heißt das, wie kann ich ein grünes Netzwerk entwickeln? Für die Gesellschafter heißt das, was tue ich, wie investiere ich? Stichwort Wirtschaftlichkeit versus grünes Produkt, also Dinge, die wirklich nicht so ganz einfach auch immer zu beantworten sind. Wir sind abhängig von vielen Lieferanten, wir sind abhängig von der Politik. Aber das sind so die verschiedenen Ebenen, die wir aktuell bespielen, die großen Unternehmen überwiegend bespielen. Und da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen. Und da war uns schon klar, dass große Unternehmen eine andere Rolle spielen würden, wobei wir im Moment schon merken, dass die Schere noch weiter auseinandergeht. Also die Kosten, die damit verbunden sind, sind tatsächlich immens. Und unabhängig davon, was ein Kunde erwartet, was ein Kunde verlangt, müssen wir uns damit beschäftigen. Und ich glaube aber auf der anderen Seite, wer es jetzt nicht tut, verliert möglicherweise auch zukünftig den Anschluss.
Vielleicht nochmal unabhängig von der Unternehmensgröße, Lukas, was waren denn so die großen Maßnahmen, die, ihr habt ja auch danach gefragt in der Studie, ne? Was sind so Maßnahmen, die eben zur Stärkung ökologischer Nachhaltigkeit, was sagen dann da die 191 Unternehmen, die geantwortet haben? Was sind so die 3, 4 Maßnahmen, die besonders hoch priorisiert werden?
Genau, Christoph. Wir befinden uns jetzt, wenn wir an den Methodikteil zu Beginn uns zurückerinnern, quasi in der dritten Dimension. Wir haben den Status quo abgefragt, wir haben eine Prognose abgeben lassen in Richtung, wie entwickelt sich das Thema in der Zukunft, und haben dann auch die Chance genutzt, über Maßnahmen der Unternehmen bzw. Strategien der Unternehmen zu sprechen. Die Auswertung zeigt auf jeden Fall, man setzt auf sehr viele verschiedene große und kleine Maßnahmen, um insgesamt nachhaltiger zu werden und im Markt nachhaltiger aufzutreten. Wir haben das Ganze abgefragt mit 10 Items, haben das Ganze im Multiple-Choice-Format abgefragt. Hier war Mehrfachauswahl möglich. Ich will jetzt in dem Rahmen gar nicht mit zu viel Zahlen um mich werfen. Trotzdem ist, glaube ich, im Rahmen des Rankings jetzt ist gar nicht verkehrt, da einmal durchzugehen und sich einen Überblick zu verschaffen, was da fokussiert ist und was weniger fokussiert ist, welche Maßnahmen. Wir haben ganz oben die Maßnahme Reduktion und Recycling von Abfällen mit wirklich über 75% der Teilnehmenden, die darauf dieses Item fokussieren, gefolgt von nachhaltigen Materialbeschaffung mit 58%, und dann sind wir bei 53% mit der Einhaltung von gesetzlichen Nachhaltigkeitsstandards. Wir haben da noch weitere Items.
Das ist vielleicht ja interessant, ja, wenn ich jetzt Parallelen zu Privatmenschen ziehe, dann ist es ja wahrscheinlich genau das, wenn du mich fragen würdest, wo setzt du im Wesentlichen an, dann würde ich auch zunächst einmal ansetzen bei Reduktion und Recycling. Ne? Das wäre für mich auch privat das erste Thema. Das zweite Thema natürlich bei der Beschaffung, Bekleidung, sonstiges, ein Stück weit mehr auf Nachhaltigkeit zu achten. Gut, gesetzliche Standards, da haben wir wahrscheinlich, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, einen Mix zwischen kleineren und großen Unternehmen, die Dinge unterschiedlicher sehen. Okay, und dann, was folgt dann nach diesen drei Tops?
Wir sind dann rund bei 44% mit der Maßnahme Umbau der Gewerbeimmobilien. gefolgt vom Einkauf von nachhaltigen Dienstleistungen, effizienter Routenplanung, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Das bewegt sich alles so rund um 30%. Dann so ein bisschen abgefallen kommt die Maßnahme Fassaden und Dachbegrünung etc. Und wir haben als Schlusslicht quasi der Bewertung haben wir Emissionskompensierungsmaßnahmen wie Carbon Offsetting beispielsweise. Und dann abschließend muss man noch sagen, dass rund 7% der Befragten ausgewählt haben, dass Nachhaltigkeit eben keine Rolle spielt, beziehungsweise da keine Maßnahmen ergriffen werden.
Okay, das sind dann die Leugner sozusagen.
Genau, ja, so kann man es nennen.
Wollen wir nicht hoffen.
Kräftig ausgedrückt, aber ja.
Ja.
Genau. Daran anschließend vielleicht, was auch interessant ist, wir haben natürlich auch hier wieder den Parameter Unternehmensgröße mit einbezogen, haben geschaut, sind da Auffälligkeiten zwischen großen und kleineren Unternehmen, und hier wurde ganz deutlich, dass für große Unternehmen, sprich Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern, Maßnahmen wie Emissionskompensierung oder auch Carbon Offsetting und auch der Einkauf von nachhaltigen Dienstleistungen eben wesentlich wichtiger sind als für kleinere Unternehmen.
Kannst du vielleicht noch ein Wort zu Carbon Offsetting sagen, weil vielleicht ist das nicht jedem ein Begriff.
Da gebe ich gerne an Herrn Opel, das ist der Profi.
Ja, ich will's mal anders ausdrücken. Also wir waren massiv erstaunt, und das zeigt auch die Umfrage, das, was Lukas gerade gesagt hat, dass die kleinen Unternehmen, die auch gar nicht in der Lage sind, das Ganze finanziell zu stemmen, gesagt haben, wir versuchen, die Themen darzustellen, die wir auch leicht umsetzen können. Recycling von Abfällen, das, was du, Christoph, sagtest, auch als Privatmann mache ich sowas, ne? Nachhaltige Materialbeschaffung. Denn die wichtigen und die ganz großen Themen, die wir alle vor der Brust haben, Gewerbeimmobilien, 44% mit weitem Abstand und dann auch die Routenplanung oder Fahrzeugeinsatz, das sind natürlich Themen, mit denen wir uns massiv beschäftigen im Netzwerk. Denn gerade so eine Hauptlaufoptimierung, eine effiziente Routenplanung, die macht es natürlich aus. Denn jedes Gramm CO2, was man vermeiden kann, das sollte man auch vermeiden. Und das können wir nur durch die optimierten Fahrzeugeinsätze, durch die optimierten Routengestaltungen darstellen. Sprich, dann auch gepaart mit nachhaltigen oder emissionsarmen Dienstleistungen, also den entsprechenden Fahrzeugeinsatz, den Kauf dieser Fahrzeuge, dieser grünen Produkte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben da eine Diskrepanz zwischen den kleinen und großen Unternehmen, die werden wir auch in den nächsten Jahren, werden wir die nicht überbrücken können. Das wird nicht funktionieren, ne?
Aber wo man ja sagen muss, ne, auf der anderen Seite, wir diskutieren ja auch immer darüber, was kann der Mittelstand leisten, und wir haben eine ganze Menge an extrem vielen sehr, sehr guten Beispielen eben auch von großen Nachhaltigkeitsinitiativen in mittelständischen Unternehmen. Ja. Ich erinnere jetzt nur mal an den letztjährigen Preisträger des BVL Logistikpreises, ne, die Spedition Denkinger, die ja im Prinzip für ein mehr oder weniger ökologisch nachhaltiges Konzept eben auch den Logistikpreis gewonnen hat. Also das zeigt natürlich schon auch, dass der Mittelstand das durchaus auch leisten kann. Vielleicht wechseln
wir mal. Da bist du aber auch wirklich bei Unternehmen, die das wollen, ne? Also du sprachst ja vorhin das Thema Carbon Offsetting an, also auch den Ausgleich der Kohlendioxidemissionen durch bestimmte Aktivitäten, ne? Wo man dann wirklich als Unternehmen auch sagt, ich möchte das tun, ich investiere dann in gewisse Projekte, das muss man wollen, und das muss man auch stemmen können.
Naja, da passt immer der wunderbare Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf, ne? Also das muss natürlich dann irgendwie auch vorgelebt werden und entsprechend umgesetzt werden. Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Ich würde nochmal auf das Thema Fachkräftemangel kommen, das uns ja seit einigen Jahren immens beschäftigt und auch tatsächlich nicht wirklich gelöst ist, auch nicht in wirtschaftlich schwächeren Zeiten nicht gelöst ist. Darüber wird ja doch sehr, sehr viel diskutiert. Lukas, gibt es neue Erkenntnisse zum Thema Fachkräftemangel, die ihr jetzt in dem Stückgut-Report sammeln konntet?
Ja, genau. Wie eingangs auch schon erwähnt, war eben einer der Themenschwerpunkte neben Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mengenentwicklung eben auch das Thema Fachkräftemangel. Wenig überraschend, aber dennoch dauerhaft ein wichtiges Thema. Es ist so, dass wir hier auch wieder bei der gewohnten Methodik sind und uns den Status quo quasi, das derzeitige Empfinden der Befragten abgefragt haben. Und hier wird auch deutlich, dass das Thema Fachkräftemangel ja ebenfalls eine durchaus hohe Relevanz für den Markt hat. Und auch in Zukunft wird hier eine leicht steigende Relevanz prognostiziert von den Befragten. Man muss aber dazu sagen, dass im direkten Vergleich, wir haben jetzt gerade über Nachhaltigkeit gesprochen, das Ganze als etwas weniger wichtig oder weniger relevant eingestuft ist, wird sowohl der Status quo als auch der Blick in die Zukunft. Wir haben auch hier wieder den Parameter Unternehmensgröße mit einbezogen, um zu schauen, gibt es da Unterschiede. Da zeigen die Ergebnisse deutlich, dass für kleinere Unternehmen, sprich Unternehmen wirklich unter 50 Mitarbeitenden, der Fachkräftemangel derzeit, aber auch perspektivisch weniger relevant ist als für mittelgroße beziehungsweise für größere Unternehmen.
Warum ist es so, Stefan? Was denkst du? Warum haben wir da wieder diese Schere zwischen groß und klein?
Wenn man sich die Stellenprofile bei den großen Unternehmen anschaut, die sind völlig anders gelagert, auch die Entwicklung der großen Unternehmen. Wir suchen also hier zum Beispiel auch bei uns im Bereich, im IT-Bereich, im Digitalisierungsbereich, wir bilden die jungen Leute ja auch in diese Richtung aus. Wir kommen vielleicht noch auf das Thema Zukunftsraum, so nennen wir ein Projekt, was wir da angeschoben haben. Das ist für die kleineren Unternehmen gerade unter 100 oder unter 50 Mitarbeitern ist das natürlich dann, sind das Themen, die auch vielfach in Personalunionen abgewickelt werden. Mhm. Und bei den großen Unternehmen stellt man natürlich auch fest, dass die Menschen deutlich wechselwilliger sind und auch das Unternehmen deutlich schneller oder die Unternehmen deutlich schneller verlassen als in kleinen mittelständischen Betrieben, wo vielleicht auch eine andere Bindung noch stattfindet. Das muss man wissen. Ich glaube, das wird auch ein Trend sein, der sich zumindest in den nächsten Jahren nicht verändern wird. Denn wenn du richtig gut bist, gehst du heute hier raus und fängst morgen woanders an. Mhm. Das heißt auch bei schlechten Situationen auch mal den Rücken gerade zu machen und sagen, Mensch, ich habe hier einen tollen Job in einem großen Unternehmen, aber muss auch mit Gegenwind ein Stück weit zurechtkommen. Das ist nicht ganz so einfach. Und das haben viele jüngere Leute zum Teil auch gar nicht gelernt und auch gar nicht mitbekommen. Da müssen wir dran arbeiten. Das heißt, auch wir alle benötigen da eine ganz andere Bindung, müssen aber auch gleichzeitig die jungen Leute machen lassen. Also auch frühzeitig in die Verantwortung. Den jungen Leuten frühzeitig Verantwortung zukommen lassen, auch Fehler zulassen, auch eine ganz andere Fehlerkultur entwickeln. Und ich glaube, da ist in der Vergangenheit auch nicht alles immer richtig gemacht worden. Mhm. Und wenn du dann natürlich siehst, wir lesen es jeden Tag, Christoph, VW 30.000 Leute hier, Schaeffler 16.000 Leute dort, die dann entlassen werden. Ein Großteil davon sind super gut ausgebildete junge Leute, die gerade vielleicht auf im Weg zum nächsten Karrieresprung gewesen sind oder die sich eine Perspektive versucht haben zu erarbeiten, das ist schon schwierig. Ne?
Absolut. Wir reden halt zu wenig von den guten Beispielen. Ne? Die gibt's sozusagen genau. im Schatten der ganzen Negativ-Nachrichten natürlich auch. Lukas, du hast uns gerade so schön mit der Tabelle der unterschiedlichen Maßnahmen versorgt. Wie ist es jetzt im Thema Fachkräftemangel? Ich vermute, ihr habt abgefragt, was sind denn Maßnahmen, um die Lücke oder den Fachkräftemangel zu reduzieren? Was sind da so die Tops und die Flops?
Genau, also auch beim Thema Fachkräftemangel haben wir wieder die Reaktion und den Umgang des Marktes der Befragten quasi mit der Thematik genauer beleuchtet. Auch das ist wieder über 10 Items passiert und wurde über 10 Items abgefragt, um quasi zu erfahren, welche Strategien bzw. welche Maßnahmen eben fokussiert werden von den Unternehmen vom Stückgutmarkt, vom Deutschen. Genau, auch hier würde ich wieder ähnlich vorgehen und so ein bisschen das Ranking uns anschauen, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, was wird hier am meisten fokussiert, was weniger. Es ist so, dass rund 53% der Befragten gesagt haben, sie fokussieren vor allem flexiblere Arbeitszeiten. Hier wurde in den Freitextfeldern noch vor allem ganz häufig das Thema Homeoffice genannt. Auch keine große Überraschung, aber das tauchte ganz, ganz oben auf und wurde auch immer wieder in den Freitextfeldern genannt. Wir haben hier ganz knapp auf dem zweiten Platz mit 47% eine attraktivere Gestaltung von Aus- und Weiterbildung. Also auch ein Thema, was hier sehr, sehr wichtig ist und was von den Unternehmen fokussiert wird. Um die Top 3 vollständig zu machen, haben wir hier mit 44% auch wenig überraschend, dass es weit oben auftaucht, eben eine attraktivere Vergütung. Ich glaube, das ist auch klar, taucht hier auch in den Top 3 mit auf. Genau, wir haben da noch weitere Items, wie gesagt, 10 in Gänze. Wir haben das Thema stärkere Automatisierung und Digitalisierung der Prozesse bei 42%. Das heißt, es kommt alles relativ dicht beieinander. Wir haben aber auch das Thema Sichtbarkeit verbessern. Als Beispiel wird hier Employer Branding genannt mit 40%. Aber, und das ist hier auch aufgetaucht mit 31%, das Thema Bewerbungsprozess. Speziell das Item hieß eben, den Bewerbungsprozess zu optimieren, ist auch ein Thema, was die Unternehmen, die wir befragt haben, die Personen, die wir befragt haben, eben fokussieren, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Wir haben dann auch, tanzt so ein bisschen aus der Reihe mit 25% das Thema Sprachbarrieren überwinden, was mit aufgetaucht ist. Und die zwei Schlusslichter quasi ist hier einmal Image der Branche verbessern insgesamt und auch den Wirtschaftsbereich insgesamt modernisieren. Was vielleicht hier abschließend auch interessant ist, dass rund 12% der Befragten angegeben haben, eben, dass keine Maßnahmen fokussiert werden. Das heißt, hier sind wir auch bei den Maßnahmen, die nicht oder bei keinen Maßnahmen auch wesentlich höher wie bei dem Thema Nachhaltigkeit.
Aber vielleicht ganz kurz dazu, Christoph, wenn ich dann noch einen Satz zu sagen darf. Wir persönlich, und da zeigt sich, wie wichtig dann auch mal so ein Stückgut-Report ist, wir hätten das Thema Employer Branding zwar mit 40%, die angegeben, hätten wir noch deutlich höher eingeschätzt. Das Thema wird ja permanent diskutiert. Und das Image der Branche zu verbessern liegt bei 17% und den Wirtschaftsbereich zu modernisieren mit 15% unter ferner liefen. Wenn du mich das gefragt hättest, im Leben nicht. Das kann nicht sein. Müsstest du normalerweise mindestens bei 40, 45, vielleicht sogar 50% liegen. Das sind ja Themen, die immer wieder diskutiert werden. Und anscheinend sind wir da ein Stück weit falsch unterwegs gewesen.
Na, ich glaube, man muss es vermutlich auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Einsatzbereiche natürlich nochmal differenzierter betrachten. Ne? Wir haben natürlich in dem klassischen Bereich der Transport- und Lagerhaltung Umschlag sicherlich würden wir ganz andere Antworten bekommen als in dem administrativen Bereich, im dispositiven Bereich und dann nochmal ganz andere Antworten bekommen, wenn wir dann in den Hochschulbereich reingehen, also für Hochschulabsolventen, ne, wo sicherlich die Themen dann nochmal ein bisschen anders strahlen. Aber Stefan, vielleicht machen wir mal diesen Sprung und diese Übung. Wenn du jetzt diese Ranking-Liste von Lukas gehört hast, was da sozusagen im Top ist und was dann sozusagen ganz am Ende steht, was leitet man jetzt als Geschäftsführer eines Stückgut-Kooperationsverbundes wie ENGIE Network, was leitet man jetzt daraus ab? Du hast vorhin mal in einem Nebensatz dieses Schlagwort Zukunftsraum genannt. Also gibt es da jetzt so diese 1, 2, 3, 4, 5 ganz konkreten Maßnahmen, die daraus resultieren?
Ja, also das Thema Zukunftsraum ist für uns ein ganz wichtiges. Wir schauen ja, was wird heutzutage in der Ausbildung angeboten, was wird im Studium, auch im dualen Studium angeboten, wo können wir unterstützen. Aber das Thema Zukunftsraum ist für uns ein ganz wichtiges Thema, dass wir sowohl jungen Leuten, die in die Ausbildung, in den Ausbildungsbereich gehen, aber auch dualen Studenten eine Möglichkeit geben, auch mit eigenen Themen Dinge zu entwickeln, sowohl innerhalb des Netzwerkes, aber auch in den Unternehmen. Das wird von uns begleitet, von mehreren Personen. Es gibt dann auch ein Tutorenmodell, wo wir sagen, passt mal auf, in welche Richtung möchtet ihr denn, in welche Richtung laufen wir denn da? Und das haben wir im letzten Jahr das erste Mal begonnen, auch mit einem Fragezeichen, wie das Ganze sich etablieren würde, haben das auf unserem Netzwerkforum vorgestellt. Die jungen Leute, die dort mitgemacht haben, die waren extrem begeistert, und wir haben festgestellt, wie stark sich auch viele junge Leute dann mit ihren Unternehmen, mit ihren Niederlassungen, mit ihren Betrieben identifizieren, die richtig Lust haben, die Bock drauf haben, dort etwas zu verändern. Und wir haben sofort gesagt, das Thema weiten wir aus. Das gibt es im Moment am Markt in dieser Form nicht. Das werden wir auch in diesem Jahr wieder vorstellen auf dem Netzwerkforum. Das war im letzten Jahr der Anstoß. Das wird jetzt wirklich intensiv diskutiert. Da werden die Ausbildungsleiterinnen und Leiter mit ins Boot genommen. Also wirklich eine ganz detaillierte Absprache zwischen den Betrieben und der Zentrale. Das halten wir für wesentlich. Nach wie vor sind wir auch der Meinung, dass das Image trotz allem, also trotz der 17%, die wir vorhin gehört haben, der Branche nicht gut ist. Da müssen wir dann arbeiten. Das heißt aber auch, wenn wir vom Thema Digitalisierung ausgehen, da bewegen wir uns schon in die Richtung, wo wir hinwollen. Und die jungen Leute brauchen einfach eine Perspektive. Wir müssen einfach in der Lage sein, auch aufzuzeigen, was denn in den nächsten 3, 4, 5 Jahren an Entwicklungen passiert, um die jungen Leute wirklich heranzuholen. Denn wir stehen da in einem massiven Wettbewerb. Und vielleicht ein letzter Punkt. Wir haben auch schon darüber gesprochen, Christoph. Wir haben bei uns die sogenannten NG-Networker. Menschen aus den unterschiedlichsten Positionen, unterschiedlichster Altersstruktur, die bei den oder die in den Betrieben arbeiten, in den Unternehmen arbeiten, die ein Bindeglied zwischen Zentral und den Betrieben sind, die Unternehmenskultur mit verbessern, die im operativen Bereich Ideen einbringen, die auch Themen abstimmen, mit denen wir wöchentlich Joe-Fixe haben, 2 bis 3 Mal im Jahr auch Treffen vor Ort. Wir arbeiten aktuell mit den NG-Networkern an ganz klaren Aufgabengebieten, an ganz klaren Themen, die entwickelt werden, die auch dann im Netzwerk, in den Kooperationen, in der Kooperation implementiert werden. Und ich glaube, nur über diese Themen werden wir auch in der Lage sein, Menschen zu begeistern, wirklich zu begeistern, Menschen zu halten, Menschen zu binden und auch in der Außenwirkung uns als Netzwerk und auch als Branche nochmals ganz anders darzustellen.
Lukas, du hast noch eine Ergänzung?
Genau, von meiner Seite vielleicht eine kleine Ergänzung zu diesen 3 Items, wo wir gerade gesprochen haben, die erschreckenderweise dann doch prozentual sehr abgeschlagen sind. Wir haben natürlich auch wieder hier das Parameter Unternehmensgröße mit einbezogen. Und hier sieht man deutlich, dass kleinere bzw. mittelgroße Unternehmen deutlich häufiger keine Maßnahmen ergreifen. Wir erinnern uns, das waren diese rund 12%, als eben große Unternehmen. Wir haben außerdem die Erkenntnis aus der Umfrage, dass kleinere Unternehmen weniger die Verbesserung und Sichtbarkeit des eigenen Unternehmens, aber auch der Branche insgesamt fokussieren. Also das scheint auch mit der Unternehmensgröße und wahrscheinlich auch mit den zusammenhängenden oder zur Verfügung stehenden Ressourcen zusammenzuhängen. Man sieht hier insgesamt bei der Thematik einen deutlichen Unterschied in Bezug auf die Unternehmensgröße.
Das ist hier nochmal ein wichtiger Punkt auch für deine Arbeit, Stefan, ne? Dass sicherlich in einem Netzwerk, was ja, ich sag mal, den Versuch macht, ich sag mal, eine heterogene Schar an Unternehmen möglichst homogen zusammenzubringen, aber es sind trotzdem erhebliche Unterschiede. Ich vermute mal, das Fachkräftethema wird auch regional sehr unterschiedlich sein in den einzelnen Betrieben. Was leitest du jetzt daraus ab, aus dieser doch offensichtlich wohl großen Diskrepanz in der Frage der Einschätzung der Maßnahmen für Fachkräftemangel? Jetzt aus Sicht der Zentrale, musst du da bei dem einen mehr unterstützen als beim anderen oder was nimmst du daraus mit?
Wir haben den Vorteil, wir haben ja nun große Gesellschaften mit großen Niederlassungen, die diese Themen auch bespielen. Aber selbstverständlich muss man gewichten. Dann auch die Schwerpunkte der Niederlassungen. Wie ist die Personalausstattung? Was wird tatsächlich benötigt? Das muss man tun. In diese Richtung läuft auch das Thema Zukunftsraum. In diese Richtung läuft auch die Diskussion mit den NG-Networkern. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch dann ganz klar fragen, wir haben 60% der befragten Teilnehmer, unabhängig von den Unternehmensgrößen, im Führungsbereich. Also auch bei kleinen Unternehmen gibt es Führungskräfte oder sogenannte Führungskräfte, die sich mit dem Thema befassen müssten. Und das scheint ja, und Lukas hat es ja gerade gesagt, bei weitem nicht gegeben zu sein. Da muss man auch das Thema Führung tatsächlich mal ganz anders hinterfragen. Wie geht man denn mit den Menschen um und was versteht man unter Führung?
Ja, wichtiger Punkt. Vielleicht ziehen wir jetzt mal unter die Studie mal so einen ganz dicken schwarzen Strich und vielleicht an euch beide nochmal die Frage gerichtet jetzt zum Abschluss. Wir sind ja so langsam auf der Zielgeraden. Wenn ihr jetzt die Studienergebnisse anschaut, gibt es jetzt aus eurer Sicht so 1, 2 Dinge, die euch jetzt besonders überrascht haben im Ergebnis, wo ihr sagt, also jetzt genau mit dem Ergebnis habe ich jetzt überhaupt gar nicht gerechnet, das ist für mich wirklich total neu oder entspricht überhaupt nicht meiner bisherigen Wahrnehmung. Gibt es da so 1, 2 Punkte? Lukas, vielleicht fängst du an und dann Stefan.
Sehr gerne, ja. Also was mich wirklich überrascht hat, und natürlich haben wir die Option mit aufgeführt in der Befragung, eben diese Option, keine Maßnahmen durchzuführen. Und da war ich dann doch überrascht, dass, wir hatten es jetzt eben bei Nachhaltigkeit, 7% der Befragten haben gesagt, fokussieren wir gar keine Maßnahmen. Und wir haben da wirklich welche vorgeschlagen, auch nochmal die Möglichkeit gegeben, im Freitextfeld vielleicht was dazu zu schreiben, falls keine der Maßnahmen zutreffend ist. Und genauso bei Fachkräftemangel und gerade bei Fachkräftemangel eben diese 12%. Logisch kann man sich das natürlich herleiten, dass das dann Unternehmen mit weniger Mitarbeitende weniger stark betrifft. Trotzdem war das so eine Zahl beziehungsweise eine prozentuale Erkenntnis, wo ich erstmal erschrocken war und nicht damit gerechnet hatte. Das hatte ich eher so, oder das hatten wir eher so als Ausweichoption mit angeboten. Ne? Natürlich macht man das der Vollständigkeit halber, aber das war das, was mich so am meisten erschrocken hat, sage ich mal in Anführungszeichen.
Spannend wäre jetzt dann noch zu wissen, da könntet ihr dann sozusagen nochmal einen Blick in die Zahlen werfen im Nachgang, ob es Zusammenhänge gibt zwischen denjenigen, die keine Maßnahmen ergreifen im Fachkräftebereich und auch keine Maßnahmen ergreifen in der Nachhaltigkeit, also ob es möglicherweise am Ende irgendwo so eine Schar gibt zwischen 7% und 12%, bei der man sich dann bewegt. Stefan, bei dir, was ist so das, was dich verwundert hat?
Also was du sagst, ist jetzt unabhängig davon, diese Abhängigkeiten, die wird es garantiert geben. Also wer im Bereich Fachkräftemangel nichts tut, der wird auch grundsätzlich ein Thema haben, sich weiterentwickeln zu wollen, weil das ist ganz wesentlich. Mich hat es ein Stück weit überrascht, dass das Thema Digitalisierung zwar immer wieder diskutiert wird, aber zum Teil auf so derartig unterschiedlichen Ebenen, dass man es fast nicht glauben kann. Und die Digitalisierung ist eins der Themen, der Hauptthemen, die uns nach vorne bringen wird, sowohl im Bereich der Fachkräfteunterstützung, aber auch im Bereich der Unternehmensausrichtung. Und das betrifft eben auch kleinere Unternehmen. Da muss man ran. Das ist zwar auch mit der einen oder anderen Investition verbunden, aber viele tun ja einfach nichts. Viele, und das sind zum Teil Lippenbekenntnisse, sagen, ja, ich sehe das zwar, das wird perspektivisch kommen, aber wir haben nicht bei allen den Eindruck, dass man auch perspektivisch denkt und in diese Richtung arbeitet. Und das, was Lukas gerade sagte, diese extremen Unterschiede, nochmals im Fachkräftebereich, die können wir uns alle nicht so ganz erklären, denn wir werden dieses Thema Fachkräftemangel, Ressourcenmangel ja auch in den nächsten Jahren noch weiter vor der Brust haben. Unabhängig von unserer wirtschaftlichen Situation wird uns das begleiten. Da sind wir uns sicher. Und mich persönlich, und das kann man im Moment nicht so ganz greifen, das sind vielleicht auch die politischen Diskussionen, die laufen, hat es schon gewundert, dass man im Bereich der Nachhaltigkeit oftmals jetzt sich mit den Themen befasst, die man ganz leicht umsetzen kann, aber nicht den entscheidenden Schritt weiterdenkt. Und da muss noch eine Menge passieren. Und wir sind als Querschnittsfunktion der gesamten Industrie in der Logistik durchaus in der Lage, hier auch Themen zu steuern und mit zu beeinflussen. Und ich glaube, diejenigen, die das nicht tun oder den Zug verpassen, die werden zukünftig vielleicht auch nicht mehr die entscheidende Rolle spielen können.
Lukas?
Genau, vielleicht noch damit zusammenhängt, das ist jetzt ein Thema, ohne jetzt ein neues Fass aufmachen zu wollen, worauf wir gar nicht zu sprechen gekommen sind, Thema Investitionsbereitschaft, was natürlich damit auch zusammenhängt, beziehungsweise welche Mittel hat man überhaupt? Hier muss man sagen, jetzt um bei den zwei Themenschwerpunkten zu bleiben, die wir heute näher betrachtet haben, dass hier die Investitionsbereitschaft sowohl beim Thema Nachhaltigkeit als auch Fachkräftemangel eher mittelmäßig eingestuft worden ist. Dazu muss man auch sagen, dass Fachkräftemangel etwas geringer als Nachhaltigkeit ausfällt. Da vielleicht auch den Bogen spannen, keine Maßnahmen ergreifen, ja, vielleicht aber auch mangels Investitionsbereitschaft beziehungsweise mangels Mittel und Ressourcen. Einfach nur noch der Gedanke, genau.
Und auf der anderen Seite, Christoph, vielleicht zum Abschluss, hat die Marktanalyse auch ganz klar aufgezeigt, dass alle, also sowohl die kleineren als auch die größeren Unternehmen gesagt haben, dass die Kundenansprüche zukünftig noch stärker in den Fokus gestellt werden müssen, dass das Bestellverhalten sich verändern wird, dass es noch schneller wird. Und du beschreibst das ja auch in deinen Kommentaren und Berichten in den Fachmedien häufig. Also insofern geht da schon ein Stück weit eine Schere auseinander, ne?
Das ist wunderbar. Du gibst mir quasi die Chance. Du spielst jetzt den Ball wirklich. Heute ist ja Fußballabend. Also wir,
richtig.
Jetzt wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir zeichnen gerade auf am 11.3. Spiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Du spielst mir den Ball sozusagen zu, den ich jetzt versenken soll, Stefan. Du hast schon von Zukunft gesprochen. Blicken wir mal in die nahe Zukunft 2025. Letzte Frage explizit an dich. Werden wir auch im Jahr 2025 einen Stückgutreport bekommen oder wie ist eure Planung?
Ist geplant.
Ist geplant. Wunderbar.
Ist geplant.
Können wir uns also darauf freuen. Wunderbar. Vielen lieben Dank an euch beide, an Stefan, an Lukas. Ich glaube, sehr, sehr viele Erkenntnisse. Wir haben den jetzt quasi den Stückgutreport 2024 von NG Network erstellt, maßgeblich durch Meinblick. Den haben wir jetzt filetiert für die Zuschauer. Aber ich möchte natürlich auch einen ganz wichtigen Hinweis geben, nämlich, dass man diesen Report kostenlos auf der Website von NG Network eben auch runterladen kann. Das heißt also, jeder hat die Möglichkeit, in den Bericht nochmal einzusteigen und nochmal zu verifizieren, ob wir jetzt da total Quatsch erzählt haben oder ob das soweit gepasst hat. Vielen lieben Dank. Wir werden alles Weitere dann in den Shownotes auch verlinken und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Gespräch in absehbarer Zeit. Bis dahin, viel Spaß. Bis dann.
Tschüss. Vielen Dank.
Bis dann. Vielen Dank.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.